Ja, herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Worüber wir uns heute unterhalten werden, ist ja, ich sag mal, ein relativ neues Thema im Rahmen der IT-Welt, der Wirtschaftsinformatik. Wir werden uns heute unterhalten über das ganze Thema serviceorientierte Architekturen. Ne, also jemand aus Ihrem Kreis hatte auch das schon, glaube ich, in der letzten Stunde mal angesprochen. So als wir das Standardisierungsproblem behandelt hatten, ne? So nach dem Motto, da hatten wir ja gesagt, okay, eine Möglichkeit wäre eine komplette Durchstandardisierung von so einem Unternehmen, von so einem Konzern. In den Terms des Standardisierungsproblems gesprochen würde das heißen, alle Knoten nutzen letztendlich den gleichen Standard, ne? Und was wir uns jetzt anschauen möchten, ist eine neue Technologie, ein neues IT-Paradigma, hat in der Praxis eine sehr hohe Relevanz, aber nicht in dem Sinne im Moment, dass es überall flächendeckend eingesetzt wird, sondern eher in dem Sinne, dass überall darüber gesprochen und diskutiert wird und die Entscheidung eben anliegt, führen wir ein solches neue Architektur entsprechend ein oder machen wir es entsprechend nicht. Die Zweiteilung, ich denke mal, das werden wir heute in dieser Veranstaltung auch durchkriegen, ist zum einen, dass ich Ihnen die Grundlagen von serviceorientierten Architekturen heute erläutern werde. Und zum anderen werden wir eingehen auf die betriebswirtschaftliche Bewertung des Einsatzes von SOA, so einige Grundgedanken hierzu. Einmal aus Anwendersicht, ja, was bringt es den Anwendern? Und zum anderen auch aus Anbietersicht, wie ändert sich vielleicht die Geschäftsmodelle der Softwareanbieter wie etwa SAP oder IBM? Ja, und einige von diesen Aussagen, die wir jetzt hier machen, finden Sie in dem Paper, das der Thomas Hess von der Uni München, der Thomas Vidyaya bei mir am Lehrstuhl und ich gerade gemeinsam geschrieben haben. Und dieses Paper werden wir Ihnen auch vor, bevor es erscheint, in der WISO entsprechend in Klicks zur Verfügung stellen. Ja, legen wir los. Was ist denn die Ausgangsposition? Die Ausgangsposition oder Situation in den Unternehmen ist die, dass historisch eine komplexe, heterogene und teilweise redundante IT-Landschaft entstanden ist. Was heißt das? Was kann man sich darunter vorstellen? Darunter kann man sich etwa vorstellen, dass, sagen wir mal, in den Unternehmen vielleicht einige alte COBOL-Anwendungen noch laufen, die bestimmte Aufgaben erledigen. Diese COBOL-Programme laufen häufig auf Großrechnersystemen, vielleicht auf einem alten IBM-Host, auf einem alten IBM-Mainframe oder Siemens auch. Auch ein Hardwarehersteller, der früher recht erfolgreich war. Sie haben darüber hinaus vielleicht auch so ein paar selbstgestrickte Anwendungen auf Excel-Basis. Sie können sich vorstellen, dass wir vielleicht eine SAP-Anwendung am Laufen haben. Und alles das spielt in irgendeiner Form zusammen und funktioniert so mehr oder weniger schlecht, mehr oder weniger recht oder schlecht, wie auch immer. Ein Problem ist sicherlich das, dass diese entsprechende historisch gewachsene IT-Landschaft relativ wenig flexibel ist. Eine geringe Flexibilität, und das ist insbesondere dann natürlich kritisch in dem Moment, in dem sich die Geschäftsprozesse recht häufig ändern. Was könnte denn in so einem Unternehmen so ein typischer Anlass sein, dass sich Geschäftsprozesse relativ heftig ändern? Was fällt Ihnen da denn ein? Ja, so. Ja, bitte.
Wenn man beispielsweise ein neues Produkt einführt, was möglicherweise mit den alten Produkten nicht so viel zu tun hat, sagen wir, ich erschließe einen neuen Markt. Und ja, ganz einfaches Problem, da muss ich eine Kundeninformation erfassen, die ich zum Beispiel vorher nicht brauche.
Ja.
Aber das ist oft das Problem, ich kann die gar nicht mehr eingeben. Ich weiß also nicht, wo ich die unterbringen soll.
Genau, das wäre so ein Punkt. Ein Punkt, der von den Anbietern, von Softwareanbietern unheimlich häufig genannt wird, ist natürlich auch im Sinne von so einer Art Werbung, ja. Ist der Punkt der Mergers and Acquisitions, also der Unternehmensübernahmen. In dem Moment, wo Unternehmensübernahmen stattfinden, kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass sich auch die Geschäftsprozesse heftig ändern. Und dann ist eben die Anpassung, wenn Sie so eine heterogene, komplex gewachsene IT-Infrastruktur haben, ist das dann häufig relativ schwierig, die dann entsprechend anzupassen. Eine Führungskraft bei Siemens hatte mir zu dem Thema neulich mal gesagt, das Problem bei der Anpassung der IT an der Geschäftsprozesse, an die Geschäftsprozesse ist häufig die, dass wenn Sie anfangen, also sagen, okay, wir möchten eine Prozessänderung haben, unseren Auftragsdurchlauf verändern beispielsweise, wenn Sie dann anfangen und wollen die IT auf die dann veränderten Geschäftsprozesse anpassen, da vergeht in der Regel so viel Zeit, ja, dass sich bis dahin die Anforderungen an den Geschäftsprozess schon wieder neu gestellt haben, ja, und Sie faktisch wieder von vorne anfangen könnten. Ne. Es ist einfach unheimlich aufwendig, eine solche Änderung der IT entsprechend durchzuführen. Ja, Lösungsszenario, Fragezeichen. Ne. Also unsere Aufgabe ist es natürlich auch immer, diese Entwicklungen kritisch zu beleuchten. Sind serviceorientierte Architekturen entsprechend ein Ausweg aus diesem Problem? Und vielleicht hier auch nochmal von vornherein mal so ein paar kritische Grundgedanken, die Sie auch, die Sie sozusagen auch haben sollten, immer wenn es um die Beleuchtung von solchen neuen Themen geht. Vor nicht allzu langer Zeit, ich würde mal sagen, vielleicht vor 3-4 Jahren oder so, geisterten 3 Buchstaben durch die IT-Welt, ja, und die hießen EAI, Enterprise Application Integration. Ja, das war ein Konzept zur Integration verschiedenster heterogenen Anwendungen. Und wenn Sie jetzt sozusagen die Motivationslage sich betrachten, warum die Unternehmen jetzt heute SOA machen sollen oder warum die Unternehmen damals EAI machen sollten, ist ziemlich identisch. Ja, so nach dem Motto, wir haben heterogene, komplex gewachsene IT-Landschaft. Ja. Da weiß eben jeder, der sich in der IT-Welt ein bisschen auskennt, dass das einer der Probleme ist, wenn nicht sogar das Problem ist, das so ein CIO heute drückt. Und dann ist es natürlich immer sozusagen eine schöne Möglichkeit, dieses Argument herauszugreifen, um nun sozusagen Werbung für eine entsprechend neue Technologie zu machen. Ja. Diese serviceorientierte Architekturen basieren nun auf der Übertragung der Idee der Prozessorientierung auf das Software Engineering. Die Idee ist also die, dass man nun einen Prozess durch das Zusammenspiel einzelner Softwarekomponenten entsprechend abbilden kann. Ich werde Ihnen gleich noch ein Beispiel zeigen, wo das dann hoffe ich schrittweise konkret und klar wird. Also Ziele des Einsatzes einer serviceorientierten Architektur wären eine bessere und flexiblere Abbildung von Geschäftsprozessen im Unternehmen, die Entkopplung der Geschäftsprozesse von ihrer softwaretechnischen Implementierung. Wir werden gleich sehen, dass SOA ein Konzept ist, das nicht an eine konkrete Technik gebunden ist, und eine Kostenreduktion durch eine Wiederverwendbarkeit der Services, die Verwendung standardisierter Schnittstellen und eine einfachere Entwicklung. Also die Ziele sind relativ hoch gesteckt. Ne? Schauen wir uns mal an, wie das dann letztendlich umgesetzt wird. Also die Grundidee von serviceorientierten Architekturen ist die, dass wir unsere komplexen IT-Systeme aus klar abgetrennten, wiederverwendbaren Softwarekomponenten, Services, nach dem Prinzip der losen Kopplung zusammensetzen. Also die Idee ist, dass wenn Sie einen Geschäftsprozess haben, dieser Geschäftsprozess verschiedene Funktionalitäten erfüllt, also beispielsweise eine Maschinenbelegungsplanung, ne, wo Sie entsprechende Algorithmen haben, werden diese ganzen Funktionen, die dahinter stecken, dann durch sogenannte Services abgebildet. Und es gilt das Prinzip der Wiederverwendbarkeit, das aus dem Software Engineering stammt, dass eine Funktion nur ein einziges Mal implementiert werden soll und Geschäftsprozesse dann aus diesem nach dem Baukastenprinzip entsprechend zusammengestöpselt werden sollen. Schauen wir uns mal folgenden Beispielprozess hier an. Beispielprozess wäre hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung, die wir hier auf Basis der Methode der ereignisorientierten Prozessketten abgebildet haben. Ereignisorientierte Prozessketten Wir werden im letzten Kapitel der Veranstaltung nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich werde es Ihnen jetzt hier einfach mal in wenigen Minuten verklickern, haben Sie relativ schnell verstanden. Das ist also praktisch eine Methode, mit der Sie Geschäftsprozesse abbilden können. Also so ähnlich wie, wenn Sie jetzt mal an die Datenmodellierung denken, dann ist die Methode zur Datenmodellierung ist das Entity Relationship Model. Das haben Sie gemacht, nehme ich mal an. Und mit einem Entity Relationship Model, wie Sie auch wissen, können Sie keine Prozesse abbilden, sondern Sie können statische Daten abbilden. Und die Idee der ereignisorientierten Prozessketten ist genau die, dass man nun mit dieser Methode praktisch ein Modell von Geschäftsprozessen erstellen kann. Und die Grundidee ist die, dieses Symbol hier steht für ein Ereignis und dieses Symbol steht für eine Funktion. Und die Grundidee ist die, dass sich Ereignisse und Funktionen immer abbilden müssen. Also etwa beginnt dieser Beispielprozess mit dem Ereignis Kreditanfrage. Also ein Kunde kommt praktisch bei einem Finanzinstitut, bei einer Bank in die Tür rein und sagt, ich hätte gerne einen Kredit. Und dann immer abwechselnd nach einem Ereignis folgt eine bestimmte Funktion. Ein Ereignis ist immer so eine zeitlose, also eine Zeitdauer von Null, Event, das dort stattfindet. Und auf ein Ereignis folgt eine Funktion. Da wird also irgendein Input und irgendein Output transferiert. Und diese ganzen verschiedenen Ereignisse und Funktionen können nun, wir haben jetzt hier mal nur die hier in diesem Bild verwendeten Symbole dargestellt, durch eine Oder-Verknüpfung, exklusives Oder, beziehungsweise natürlich auch durch ein Und verbunden sein. Aber wie gesagt, hier in der Legende nur die Symbole, die hier auch verwendet werden. Der Prozess sieht also so aus, wir haben eine Kreditanfrage als Ereignis. Dann prüfen wir den gewünschten Kreditbetrag. Ergebnis der Prüfung ist entweder ein Ereignis, nämlich dass der Betrag größer als 100.000 Euro ist, oder der Betrag ist kleiner als 100.000 Euro. Die Implementierung sieht jetzt hier, dieses Prozess sieht so aus, dass für den Fall, dass der Betrag größer als 100.000 Euro ist, ein relativ komplexes Scoring-Verfahren angewendet wird. Oder bei einem Betrag, der kleiner als 100.000 Euro ist, eine einfache Kennzahlenbestimmung stattfindet, so eine Bestimmung der Eigenkapitalrentabilität oder Bestimmung des Cashflows. Jeweils kann hier das Ergebnis rauskommen, dass es eben ein gutes Ergebnis ist oder ein schlechtes Ergebnis und je nachdem wird dann eine Zusage erteilt oder keine Zusage erteilt. Also das jetzt schon mal so als erste Überlegung, wie so ein Geschäftsprozess aussehen kann, damit wir so langsam den Link dazu hinbekommen, warum wir gesagt haben, Serviceorientierung ist eigentlich eine neue Möglichkeit, um Geschäftsprozesse abzubilden. Die Frage ist nun, was machen eigentlich jetzt die, wo wären jetzt, wenn wir einen solchen Prozess abbilden wollen, die Services? Und da gibt es im Grunde genommen zum Beispiel die eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir bauen relativ feingranulare Services. Feingranulare Services würde nun heißen, wir bilden eine kleine Teilfunktionalität in einem Service ab. Und das könnte nun etwa so aussehen, dass wir sagen, diese Funktion, Bestimmung des Cashflows, von dem Cashflow des kreditbeantragenden Unternehmens, wäre nun in einem Service abgebildet. Oder wir könnten auch sagen, dass sozusagen das Ganze hier, also dieser gesamte Prozess der Kreditwürdigkeitsprüfung ein Service ist. Das wäre sozusagen dann der große Service, der grobgranulare Service. Und was wir nun machen, das ist sozusagen, er entscheidet derjenige selbst, der entsprechend die Softwareentwicklung macht. Meine Zwischenfrage, was würden Sie denn sagen, was wird denn grundsätzlich, wenn es darum geht, so, oder ich zeige Ihnen nochmal die nächste Folie, Und dann wird die Sache hoffentlich klarer. Was ist eigentlich ein Service? Ein Service, ja, ist erstmal im Grunde genommen nichts anderes als ein kleines Softwarekomponente, ein kleines Softwaremodul, das eben eine bestimmte Funktionalität anbietet. Also hier einfach mal haben wir ihn einfach, nicht weil wir jetzt einen Java-Test machen wollen, sondern einfach, dass es ein bisschen weniger abstrakt wird, das Ganze. Ein Service ist im Grunde genommen erstmal nichts anderes als ein solches kleines Java-Programm, als ein kleines Softwareprogramm, das muss natürlich nicht Java sein, ja, das eben diese entsprechende Funktionalität hier anbietet. Das nochmal schon mal vorneweg. Und jetzt die Frage hier, was würden Sie denn sagen, was sind so die grundsätzlichen Vorteile, ob wir jetzt einerseits die Services feingranular gestalten oder feingranular, also nur Cashflow-Berechnung, oder grob granular gestalten, so in dem Sinne, dass man sagt, der ganze Kreditwürdigkeitsprüfungsprozess. Was würden Sie sagen, sind die Vor- und Nachteile, grob granular, fein granular?
Die fein granular, ich das Ganze strukturiert, desto eher kann ich das wiederverwenden. Also beispielsweise, wenn ich eine Kreditwürdigkeitsprüfung in ein komplexes Softwaremodul einbaue, ja, dann feststelle, dass ich ganz kleine Funktionen in der Vorgruppe anders nochmal verwenden kann,
ja,
dann könnte es schwieriger werden, die dort rauszuholen. Wenn ich die ganze Architektur auf sehr kleine Komponenten stelle,
genau, ich wiederhole es mal kurz. Also wenn ich es recht feingranular mache, etwa hier so eine Cashflow-Berechnung als Service wähle, dann habe ich vielleicht eine gute Chance, dass ich das entsprechend leicht wiederverwenden kann. Ja, und machen Sie mal ruhig weiter oder wer auch immer.
Man muss sich ja nicht unbedingt dazwischen entscheiden. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man schon alles feingranular macht, aber dann bietet man auch grobgranulare Service an.
Ja, das könnte man sich auch vorstellen, richtig?
Vielleicht auch so einfach anpassungsfähiger. Also wenn ich sage, schon mal, bei dem Historiker mein eigenes da einbauen oder ein bestimmtes haben will, dann kann ich das einfach austauschen. Ein Nachteil ist halt vielleicht, dass man das dann irgendwie fehleranfälliger ist, wenn ich verschiedene Services habe, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen.
Richtig, ne? Richtig. Richtig, genau. Das wäre so ein Vorteil der Grobgranularität, ne? Dass die Komplexität für uns wahrscheinlich sinken wird. Das ist einfacher, als wenn wir sozusagen jetzt einen riesengroßen Geschäftsprozess aus 27 verschiedenen feingranularen Services zusammenstellen. Allerdings, die Idee ist natürlich die, dass wir über offene Standards und offene Schnittstellen, das werden wir hier gleich im Laufe der Veranstaltung sehen, hoffentlich in die Lage versetzt werden, verschiedene solche feingranulare Services eben zu einem übergreifenden Prozess zusammenzustöpseln. Und die Vision ist auch die, inwieweit die sich erfüllt, müssen wir nochmal sehen, ja, dass man eben auch Services verschiedener Hersteller dann entsprechend zusammenstöpseln können, um auf diese Weise dann vielleicht doch die Idee dieses Best of Breed, was wir in der letzten Stunde besprochen haben, also sozusagen für jeden Bereich die beste Lösung, auch wenn sie von verschiedenen Herstellern kommen, entsprechend realisieren zu können. Ne? Also das ist so das, was als Vision dahinter schwingt. So, jetzt können Sie sagen, ja gut, das ist jetzt ja ein ganz normales Java-Programm. Was ist jetzt eigentlich neu? Das Neue ist an und für sich der Punkt, dass wir rund um das Thema Serviceorientierung eben auf entsprechende Web-Service-Standards, die es so gibt, zurückgreifen können. Also, dass wir etwa, wenn wir in der Web-Service-Welt bleiben, dass wir Standards verwenden können wie WSDL, UDDI und SOAP. Muss ich aber vorher noch mal in die Runde fragen, sind die Begriffe so bekannt? Nicht so wirklich, so ein bisschen. Wir werden es dann hinten, wenn wir an die Frage gehen, wie implementieren wir denn diese serviceorientierte Architektur, werden wir es dann noch mal behandeln. Aber das sozusagen hier schon mal vorneweg, dass das eben so eine Idee ist, dass man durch diese offenen W3C-Standards, das sind also alle Standards, die vom World Wide Web Consortium spezifiziert worden sind, eben entsprechend zu so einer offenen Welt gelangt. Und dann gibt es eben Auch das hier sei hier schon mal vorne weggestellt, ja. Solche Web Service Frameworks, zum Beispiel aus der Apache Open Source Welt hier, wo sie dann praktisch, ich sage das mal ganz, ganz untechnisch, ja, so ein Java-Programm nehmen können, ja, und damit dann praktisch automatisch dieses Java-Programm, ich sag's mal wirklich sehr, sehr untechnisch, SOA-fähig bekommen. Dass diese entsprechenden BSDL- und SOAP-Dokumente, die sie dann eben brauchen, automatisch daraus generiert werden. Ne? Werden wir gleich noch ein besseres Verständnis dafür bekommen, denke ich, hoffe ich auch. So, hier nochmal die Elemente einer serviceorientierten Architektur im Überblick. Eine serviceorientierte Architektur besteht demnach aus einem Application Frontend. Dieses Application Frontend wäre dann etwa einfach die Internetanwendung, mit der ein User dann entsprechend das Programm zur Kreditwürdigkeitsprüfung nutzt. Ja. Also nichts besonders Spektakuläres hier. Ein Service selbst, ja, der besteht nun hier aus drei verschiedenen Teilen. Einem Contract, einer Implementierung und einer Schnittstelle. Was versteht man unter einem Contract? Der Contract enthält eine Beschreibung dessen, was der Service tut und was er dazu braucht. Also, er tut in unserem Fall, wenn wir jetzt mal den grob granularen Service von der Kreditwürdigkeitsprüfung nehmen, was er macht, ist klar. Ne? Also er ermittelt eben die entsprechend, ob der Kunde kreditwürdig ist oder nicht. Und da steht eben auch drin, nun, welche Parameter dieser Service nun braucht, um auch vernünftig arbeiten zu können. Also im Grunde genommen praktisch einfach die Input-Parameter, die dieser Service braucht, um letztendlich zu funktionieren. Darüber hinaus kann dieser Contract, diese Beschreibung eben auch enthalten Informationen über die Dienstgüte des Services, also etwa die Verfügbarkeit von dem Service. Ne? Alles das wäre sozusagen in diesem Contract mit drin, der diesen Service entsprechend beschreibt. Die Implementierung ist relativ klar, wäre jetzt etwa im Rahmen unseres Java-Programms. Ne? Das wäre nun eben genau die Implementierung, die wir haben. Und Interface ist die Implementierung wiederum hier auch nochmal kann bestehen aus einer Business-Logik selbst. Also diese Business-Logik, das wäre nun einfach praktisch dieser Ablauf, der hier quasi in unserem Kreditwürdigkeitsbeispiel drinsteckte einerseits. Uns und Service kann aber auch selbst entsprechende Daten enthalten. Was wäre ein Beispiel für Daten, die enthalten können? Man könnte sich vorstellen, dass wir einen Service haben, der irgendwelche Unternehmenskennzahlen ausrechnet. Sowas hätten wir hier ja. Und die Daten, die der Service enthält, könnten nun vielleicht noch irgendwelche Marktdaten sein, wenn er zusätzlich noch so eine Art Benchmarking anbieten würde, so einen Vergleich zwischen verschiedenen Branchen beispielsweise. Und Interface wäre nun nichts anderes als die entsprechende, ja, so eine Art technische Schnittstelle zum Service, also technische Schnittstelle jetzt in dem Sinne, dass wir sagen würden, ich mache es mal ganz einfach, das wäre so eine Art Methodenaufruf, wie Sie es in jeder Programmiersprache haben, ja, also der Methodenaufruf einer Klasse beispielsweise. Das wäre hier entsprechend das Interface. Ja, Servicebus, da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das ist jetzt eine sehr technische Ebene, also so ähnlich wie so ein Bus in so einem Rechner. Da kennen Sie sich wahrscheinlich viel besser aus als ich. Ne? Haben wir auch solche Busse drin, ne, die verschiedene Hardware-Komponenten dann miteinander verbinden. Und hier wäre eben einfach die Grundidee, dass wir hier auch so einen entsprechenden Service-Bus haben. Ja? Ach, diese Tafel geht überhaupt nicht. Ich hoffe, Sie sehen es ungefähr. Also hier, das wäre jetzt hier dieser grandiose Bus beispielsweise. Ja. Und hier würde nun hängen ein Service vielleicht vom Anbieter A und hier oben würde jetzt vielleicht hängen ein Service von einem Anbieter B, ja, und dieser Bus ist eben aufgrund intelligenter Technik dazu in der Lage, dass er eben diese verschiedenen Services miteinander integrieren kann, ne, auch wenn sie von unterschiedlichen Herstellern stammen und entsprechend heterogen sind. Ja. Service Repository ist auch eine ganz nette, ist auch eine ganz nette Einrichtung. Das ist so eine Art gelbe Seiten. Ja. Müssen Sie sich als eine Art gelbe Seite vorstellen, wo nun verschiedene Anbieter ihre Services registrieren können. Also verschiedene Anbieter könnten nun sagen, okay, ich habe hier einen Service zur Cashflow-Berechnung. Ein anderer könnte sagen, ich habe einen Service zur tollen Algorithmus für die Maschinenbelegungsplanung. Der dritte hat einen zur Berechnung von Kapitalwerten. Der vierte einen zur schönen Gehaltsabrechnung. Ja. Und da können Sie entsprechend Ihre Services registrieren lassen mit den entsprechenden Beschreibungen, sodass ein Benutzer, ein Client, ein Kunde sozusagen diesen Verzeichnisdienst entsprechend aufsucht, ja, und da nun nach seiner entsprechenden Lösung sucht. Ja. Das sind jetzt mal kurz dargestellt die Elemente einer solchen serviceorientierten Architektur. So eine verbale Beschreibung von diesen einzelnen Elementen finden Sie hier auch auf den nächsten Folien, die jetzt hier stattfinden. Aber ich habe das Wesentliche jetzt einfach mal anhand dieses Bildes erklärt. Die haben Sie dann auch entsprechend hier in Ihren Unterlagen drin. Deswegen alles, jetzt kommt genau praktisch, wird jeder Bubble da nochmal erklärt. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal weiter, wenn Sie gestatten. Ja. Also so könnte man sich dann dieses, wir waren ja bei diesem Dienstverzeichnis, waren wir ja stehen geblieben, so könnte man sich das dann letztendlich vorstellen. Sie haben hier oben ein Verzeichnis von verschiedensten Diensten, ja, und im ersten Schritt registriert also ein Dienstanbieter seinen anzubietenden Dienst und veröffentlicht diesen. Der Nutzer, der Client, ja, kann also einen Dienst in diesem Verzeichnis suchen nach bestimmten Kriterien. Er enthält hier im dritten Schritt einen entsprechenden Verweis, ja, ob ein solcher Dienst letztendlich stattfindet. Der Nutzer wählt einen Dienst aus und kann den entsprechend der Dienstbeschreibung nutzen. Das ist also die ganz idealisierte Welt, ne, die man da so hat. So, das ist ein ganz abstraktes Konzept, dieses SOA, wie wir es Ihnen jetzt vorgestellt haben. So, und jetzt ist es wichtig zu verstehen, also da das fehlt also in keinem Paper, in keinem Buch zum Thema SOA, dass diese serviceorientierte Architektur nicht an eine bestimmte Technologie gebunden ist, sondern dass sie beispielsweise umgesetzt werden kann auf der Basis von Web-Services, auf der Basis von CORBA oder auf der Basis von DECOM. Also steht es zumindest in den Informatikbüchern drin. Wenn Sie sich aber die noch junge Praxis angucken, ja, ist es so, dass alle Implementierungen von Web-Services, von SOA eben auf Web-Services basieren. Ja? Also ob das jetzt SAP NetWeaver ist, ja? Ob das Software AG CourseVision ist, ob das IBM WebSphere ist, ja? Die machen alle tutti completi Web-Services, ne? Mit den Standards SOAP, WSDL, UDDI. Ne? Und dieses Zusammenspiel zwischen den entsprechenden Standards sehen Sie hier in diesem Bild. Also, fangen wir mal oben an. Was ist UDDI? Also UDDI ist der Standard im Web-Services-Umfeld, mit dessen Hilfe Sie sozusagen einen Verzeichnisdienst aufbauen können, in dem solche verschiedenen Web-Services registriert sind. Ne, gibt es schon relativ lange diesen Standard. Was ist WSDL? WSDL ist der Standard, basiert auf XML, ist der Standard, mit dem Sie Ihren Webservice beschreiben können. Wir hatten es vorhin gesagt, ein Webservice besteht aus dem Contract. WSDL wäre die Beschreibungssprache zur Beschreibung dieses Contracts. Also da würden Sie genau reinschreiben können, das ist ein XML-Standard, wie gesagt, Mein Webservice erfüllt diese Funktion und zum Arbeiten braucht er eben diese und jene Parameter. Ja, also wenn Sie eine Cashflow-Berechnung entsprechend machen, dann bräuchte er etwa als Parameter den Jahresüberschuss einer Bilanz. Er bräuchte etwa die Abschreibung einer Bilanz. So nach dem Motto, die einfachste Methode, den zu berechnen, wäre Jahresüberschuss plus Abschreibungen. Und dann gibt es noch verschiedenste Subvarianten. Und der dritte wesentliche Standard ist der Standard SOAP. Und der Standard SOAP, der definiert nun praktisch das Dokument, ja, in dem ein Client, also ein Benutzer oder ein Softwareprogramm eben, eine entsprechende Anfrage an den Service schickt und in diesem Format enthält diese Anfragen auch das Ergebnis zurück. Ja? Also die Idee wäre dann ja die, hier wäre etwa der Serviceanbieter, ja? Der Service wäre jetzt die Cashflow-Berechnung, der Service-Nutzer schickt seine Anfrage, das ist dann praktisch ein SOAP-Dokument mit den entsprechenden Parametern, ja, hierhin. Der Service rechnet nun entsprechend den Cashflow beispielsweise aus, ja, und schickt dem Nutzer das entsprechende Ergebnis zurück. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, das ist ja jetzt ja nichts Tolles und nichts Besonderes, weil es gibt ja, könnte man ja genauso gut vorstellen, dass ich irgendeine Webseite aufbaue mit so einem kleinen Java-Programm und da tippt der Benutzer nun ein, Jahresüberschuss, Abschreibungen, weitere relevante Daten, dann kommt als Ergebnis ausgerechnet zurück, okay, dein Cashflow ist 1 Million, meinetwegen, ja. Der Unterschied oder das Besondere im Vergleich dazu ist einfach das, dass wir hier die Schnittstellen so offen haben, dass der Dienstnutzer eben auch jedes Softwareprogramm sein kann. Ja? Also Sie können eben aus einem bestimmten Softwareprogramm heraus, mit dem Sie irgendwas machen, können Sie diesen entsprechenden SOAP-Request an diesen Anbieter schicken, ja? Und auf diese Weise bekommen Sie dann die Ergebnisse entsprechend zurückgeliefert. Ja? Und das sind so die drei wesentlichen Standards in diesem Web-Services-Umfeld, das WSDL zur Beschreibung des Web-Services, UDDI zur Erstellung eines solchen Diensteverzeichnisses und SOAP eben zum Aufruf und zur Übergabe von Parametern und Ergebnissen. Die Anbieter von SOA, hier mal dargestellt die großen Player, IBM WebSphere, SAP NetWeaver, Oracle.NET, BizTalk, Oracle Fusion Middleware und einige kleinere Softwareunternehmen und Open-Source-Anbieter wie JBoss und Apache Foundations. Versuchen wir uns das mal im zweiten Teil mal anzuschauen, was das sozusagen aus betriebswirtschaftlicher Sicht heißt. Und da werden wir uns hier mal drei Punkte anschauen. Zunächst mal die Erwartungen an den Einsatz von SOA, einige ökonomische Überlegungen aus der Anwenderperspektive, also ich bin ein Unternehmen, das SOA nutzt, und darüber hinaus noch einige ökonomische Überlegungen aus der Anbieterperspektive. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Zunächst mal schauen wir uns einige empirische Ergebnisse an, auch wenn die nicht ganz unkritisch sind. Ja. Also zunächst mal wurde hier eine Umfrage durchgeführt im Jahr 2006 zu dem Thema, was erwarten sich eigentlich Unternehmen vom SOA-Einsatz. Ja. Und da wurden jetzt also verschiedene sozusagen Erwartungen abgefragt, IT-Cost-Savings, Customer Service Improvement, faster time to market, Information Visibility und so weiter und so fort. Das Rote hier sind Expected Areas of Impact, also auf gut Deutsch, wo könnte vielleicht mal irgendwas passieren, ja? Und was ist sozusagen der Primary Driver? Ja, und das Ergebnis ist vielleicht auch schon ein bisschen vielsagend, ja. Also klar, dominierend sind erstmal die Expected Areas of Impact. Ja. So nach dem Motto, in Zukunft könnte da vielleicht auch mal irgendwas Tolles dabei herauskommen. Ja. Aber so ganz konkret wissen wir es auch noch nicht so ganz. Ne. Relativ verdächtig finde ich auch, ja, dass dieses Customer Service Improvement hier so weit vorne steht. Also eine Erklärung wäre ja die, dass es da vorne steht, weil da ist eine Weile drüber nachgedacht, warum ausgerechnet da jetzt der große Impact sein soll. Ja. Wäre ja die, dass es bei der Beantwortung der Fragen bei den Unternehmen eine Menge von Missverständnissen geführt hat. Ja. Also schon irgendwie in Umfrage, also um das vielleicht auch nochmal vorne wegzuschicken, ja, also die großen Anbieter wie SAP, die sagen zwar in ihrer Werbung, ja okay, wir sind schon sehr weit mit SOA und alles ist serviceorientiert, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ja. Also was wir uns hier gerade anschauen, das hat schon einen Zukunftscharakter. Und dennoch antworten immer eine Vielzahl von Unternehmen auf die Frage, sind sie denn serviceorientiert? Mit ja klar sind wir serviceorientiert. Ne? Und also eine ketzerische These wäre ja die, dass da Fragebogen und Antworten also permanent und häufig aneinander vorbeireden. Ja? Dass halt sagen, ja klar, wer will nicht serviceorientiert sein, wenn man das jetzt mal von dem IT-Thema abstrahiert, ja, sind wir natürlich serviceorientiert und mit Serviceorientierung wollen wir eben mal unser Customer Service Improvement entsprechend erreichen. Ja. Das wäre also eine ketzerische These, wie das zustande kommt. Ne. Also nochmal, auch IBM mit WebSphere, da gilt das Gleiche, oder Oracle mit Fusion, ist noch in dem Software-Market noch sehr, sehr stark, sagen wir mal, in diesem Ankündigungsbereich drin. Ne. Wiederverwendung von Services, das war auch so eine Frage, die gestellt worden ist. What level of reuse do you expect? Also 34% erwarteten so eine Wiederverwendung von 21-30%. Was fällt Ihnen hier auf? Ja, es ist natürlich, wenn Sie mal so Marketingforschung angucken, ja. Und sie machen so verschiedene Level-Angaben, ja, dann sagt ihnen die Marketingforschung, dass die Benutzer einfach dazu tendieren, wenn sie nicht genau wissen, ja, nehmen sie das, was in der Mitte steht. Ja. Und da haben wir hier auch eine relativ schöne Normalverteilung eigentlich. Ne. Also das ist eine Sache, die relativ schwer zu greifen noch ist. Also es gibt etwa bei der Deutschen Post, also bei der IT-Tochter der Deutschen Post, gibt es gerade ein Projekt, ein größeres, wo das in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatungsgesellschaft sozusagen mal versucht wird zu erheben, was können wir eigentlich entsprechend für Vorteile im Hinblick auf Wiederverwendung realisieren. Die Idee der Wiederverwendung im Rahmen der Serviceorientierung ist ja ganz einfach die, dass man dann entsprechend einen Service wie die Berechnung des Cashflows beispielsweise, ne? Dass man das dann sozusagen einmal implementiert und dann vielleicht in verschiedenen Anwendungen dann immer wieder benutzt. Ne? Ach so, eine Sache sollten wir hier auf jeden Fall auch noch besprechen. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal ein paar Folien zurück. Das hatte ich vergessen. Das wollte ich mit Ihnen hier eigentlich anhand dieses Beispiels nochmal besprechen. Also die Idee der Serviceorientierung ist ja auch die, dass die einzelnen Services oder Komponenten ja, relativ einfach austauschen können. Ja. Also diese Cashflow-Berechnung ist da insofern ein ganz gutes Beispiel auch dafür, weil es in der betriebswirtschaftlichen Literatur verschiedene Formeln gibt zur Berechnung des Cashflows. Verschiedene Formeln und verschiedene Inhalte haben die dann auch. Ja. Also die Grundidee der Cashflow-Berechnung, vielleicht dazu auch nochmal drei Sätze, ist eben die, dass man versucht, aus dem Jahresabschluss sozusagen die Vorgänge, die Daten herauszufiltern, die jetzt gar nicht zahlungswirksam sind, im Sinne von einer Einzahlung oder einer Auszahlung. Deswegen versucht man solche Punkte wie die Abschreibung etwa herauszurechnen, weil die Abschreibung eine Aufwendung ist, ja, die sozusagen den Jahresüberschuss mindert, ja, aber letztendlich keine direkte Zahlung damit verbunden ist. Und da gibt es nun verschiedenste Definitionen, wie man so einen Cashflow berechnen kann, weniger aufwendig und aufwendiger. Die Ergebnisse werden je aufwendiger, dann umso genauer. Und dann wäre so eine Vision der serviceorientierten Architektur, dass man dann halt sagt, okay, stellen wir uns vor, jetzt kommt ein neuer Investor da irgendwie rein und der sagt, er hätte jetzt aber nicht mehr gerne die traditionelle Cashflow-Berechnung da drin, sondern er hätte gerne eine etwas erweiterte Form der Cashflow-Berechnung. Und dann ist nun die Vision einfach die, da machen sich die Befürworter der SOA-Lehre auch relativ einfach, ja, die sagen nämlich schlicht, okay, nimm den alten Service raus, ja, von der einfachen Cashflow-Berechnung und nimm den der neuen rein. Und auch das so als Argument für mehr Flexibilität. Warum ist denn das in der Realität, warum kann das in der Realität gar nicht so einfach sein, wie diese Leute das behaupten? Ja.
Wenn diese Services zum Beispiel verschiedene Input-Parameter erwarten,
genau.
Müsste nicht nur der Service selbst gut austauschbar sein, sondern auch die Möglichkeit, wie ich mein System mit anderen Input-Parametern füttere. Nun kann es sein, wenn der Mitarbeiter das von Hand eingibt, mag es noch machbar sein, aber wenn dieser Service im automatisierten Prozess, wie in so einer Prozesskette, hier eingebettet ist, ja. Muss ich ja auch die Schnittstellen betrachten und muss schauen, was geben wir an Parametern weiter.
Nur richtig.
Ganz so einfach ist es mit der Austauschbarkeit des Services dann auch auf technischer Ebene sicherlich nicht.
Richtig, das ist genau der Punkt. Wenn die verschiedenen Definitionen zur Cashflow-Berechnung eben verschiedene Parameter benötigen, ja, ist es eben nicht so einfach, schlicht die Services auszutauschen. Was wäre denn noch so ein, sehr gut, was wär denn noch wahrscheinlich so ein Punkt, wenn wir jetzt mal uns nochmal anschauen, die Idee von diesem Best of Breed. Ja? Also man nimmt nun verschiedenste Services unterschiedlicher Anbieter, ja, und kombiniert die so im Sinne einem Best of Breed, also für jeden Bereich vielleicht den besten Service, um dann letztendlich zu einem integrierten Geschäftsprozess zu kommen. Warum ist das denn wahrscheinlich nicht so einfach, wie man sich das zunächst mal vorstellt? Ja?
Weil das unterstellt, dass man für ein integriertes System gar nicht die Gesamtsicht haben muss, sondern dass es reicht, wenn man sich auf den Ausschnitt daraus konzentriert und dafür jetzt einen Service macht.
Ja.
Und das muss ja überhaupt nicht der Fall sein.
Ja. Okay.
Dass eben das Zusammenspiel gerade die Qualität ausmacht.
Okay. Ja, das Zusammenspiel ist ein wichtiger Punkt. Jetzt versuchen wir mal. Gucken, ob wir mir auf die Schnelle jetzt mal ein schönes Beispiel einfällt. Also wir können uns mal vorstellen, hier wäre jetzt so ein Prozess oder eine Funktion 1, ja, und hier wäre nur eine Funktion 2. So. Und jetzt haben wir mal die Alternative 1. Wir stellen uns jetzt mal vor, beide Services würden von einem gleichen Anbieter verwendet werden. Und sagen wir mal, hier wäre jetzt ein Service, der würde nun heißen Ertragsermittlung. Und dieser Service wäre jetzt irgendwie so eine Art Executive Information System, ja, irgendwie so eine schöne grafische Darstellung. Ja. Okay, so schlecht ist das Beispiel gar nicht, mal abgesehen davon, dass es hier nicht besonders schön aussieht. So, und jetzt wäre sozusagen Best of Breed wäre nun die Idee, dass man für beide dieser Services den jeweils besten Anbieter nimmt. Ja? Oder halt, wir machen alles sozusagen, sowohl die Ertragsermittlung als auch das andere mit Oracle, sagen wir mal. Was ist denn immer noch so ein Problem, das bei Best of Breed jetzt wahrscheinlich weiterhin auftritt? Ja.
Wir können vielleicht einfach diese Semantik sein, dass der eine, ja, ganz anderes meint und seine Frage ist, dass
Ganz genau. Ganz genau, ganz, ganz, ganz hervorragend. Ganz, das ist ganz genau der Punkt. Diese ganze Standardisierung, die wir haben im SOA-Bereich, im Webservice-Bereich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist eine rein technische Standardisierung. Das ist nur auf einer technischen Ebene, dass wir eine Standardisierung haben, dass WSDL ein Standard ist zur Beschreibung der Services. SOAP ist der Standard zum Austausch der entsprechenden Dokumente. Sie haben dort keine Standardisierung der Inhalte oder so, wie Sie es genannt hatten, der Semantik. Und wenn wir das entsprechend nicht haben, dann haben wir eben auf dieser oberen Ebene dann die Inkompatibilitäten. Ich weiß nicht, letztendlich, wenn ich jetzt einen anderen Service zur Ertragsermittlung einsetze, ob noch das gleiche semantische Verständnis von Ertrag dahinter steht, was ich in dem alten Service entsprechend drin hatte. Das ist auch bei, müssen Sie auch genau trennen, um das verständlich zu machen, wenn Sie an XML denken. Also XML ist ein schöner Standard, ja, aber XML definiert keine Inhalte. Ja, also Sie können, wenn Sie beispielsweise mit XML nun einen Dokumentenaustausch wie Bestelldokumente oder Rechnungsdokumente, wenn Sie die austauschen wollen, ja, können Sie immer noch in Ihre Rechnung rein definieren, was Sie möchten. Ja, und jetzt gibt es allerdings auch weitere Standards auf einer höheren Ebene, also ein Beispiel ist die XCBL etwa, die definiert auch auf inhaltlicher Ebene, wie nun ein Standard entsprechend aussehen soll. Ja. Und erst dann sind Sie sozusagen auch auf dieser semantischen Ebene, auch auf dieser inhaltlichen Schiene. Ne? Ja.
Selbst wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Anbieter eine Definition oder Standardisierung vorlegen, das heißt also, die haben ihre Services, wenn diese Contracts bestehen und sie haben in dem Standard, den Sie eben erwähnt haben, inhaltlich definiert, wie zum Beispiel in einem bestimmten Kontext ein Betrag definiert ist, also mit Steuer oder ohne Steuer.
Ja.
Dann brauche ich aber doch, wenn ich jetzt auf verschiedene Services zugreife, immer noch eine Abstraktionsschicht dazwischen drin. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel meine Software den Betrag, sagen wir mal, mit Steuer erwartet, der kommt aber ohne an, ist es denn möglich, aus dieser Beschreibungssprache oder dem Standard, den Sie eben erwähnt haben, diese Transformationsschichten automatisch zu generieren? Ich meine, sonst wäre ja nur so eine Hilfe zum Zweck, dass ich sage, okay, ich weiß, wie das inhaltlich definiert ist, aber jetzt muss ich immer noch dafür sorgen, dass es zwischen den beiden Systemen konvertiert wird.
Also ich versuche mal zu antworten, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also wenn wir jetzt einen Service haben und der erwartet einen Input-Parameter, Umsatz oder nee, machen wir Erträge, bleiben wir bei Erträge, ne, irgendein Ertrag, dann können Sie in diesem WSDL-Dokument, das das ja beschreibt, können Sie so freitextmäßig noch reinschreiben, was damit letztendlich gemeint ist. Ja. Aber es gibt also meines Wissens nach keine Vorkehrung, die so eine Transformation durchführt, ne, die solche intelligenten semantischen Überlegungen anbetrifft. Die müssen Sie meines Wissens nach immer per Hand machen. Und ich meine, es gibt ja die vielleicht kennt es der eine oder andere von Ihnen aus der Informatik. Ich selbst kenne mich damit nicht besonders gut aus, dieses Thema der Ontologien, ja, dass man so Klassifikationssysteme aufsetzt, um dahin zu kommen, so ein besseres semantisches Verständnis zu haben. Bislang ist das ein spannendes Forschungsfeld, ich sage es mal so. Es scheint mir thematisch unendlich schwierig zu sein. Also es gibt nämlich auch schon seit längerer Zeit diesen Forschungsbereich und noch gibt es da viele, viele Prototypen, aber meines Wissens nicht viel praktisch Laufendes. Ja.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das irgendwie automatisieren kann, weil es kommen ja einfach nur Zahlen rein. Man muss aber wissen, ob da schon Steuer drin ist oder nicht. Man,
ja.
Das muss ja einfach ein Mensch irgendwie beim Rechner fragen.
Ja, das ist... Richtig, richtig.
Jetzt nochmal zu dem Thema Austauschbarkeit.
Ja.
Einer der Features sein, wenn wir jetzt gerade nochmal den
Ja.
Da brauche ich ja auch Dienste aus einer Datenbank. Ja, da muss ich ja auch die Unternehmensdatenbank zugreifen.
Ja.
Und die sind ja jetzt auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also das hält doch auch diese Austauschbarkeit. Die müssen doch genauso wieder konfiguriert werden, jetzt die Services, wie die normalen Systeme, sag ich mal.
Ja. Ja, ich würde das mit einem platten Ja beantworten. Also Sie müssen genau die Beschreibungen kennen der Datenbank unten drunter, ne, um auch die entsprechend richtigen Daten dann in diesen Service entsprechend reinzuholen. Das heißt, an der Stelle, ich sag's mal ganz platt, ja, ich finde es auch sehr gut, dass Sie das so kritisch hinterfragen, ja, da ändert sich nicht so dramatisch viel. Das sollte einer der Erkenntnisse auch sein. Also wir beschäftigen uns jetzt auch, wir haben Doktoranden auch zu dem Thema, dem Thomas Vidyalia, also beschäftigen wir uns jetzt schon seit einiger Zeit intensiv damit. Und wir lernen auch immer mehr, dass da eine ganze Menge von Dingen sind, die jetzt nicht so brandneu sind. Und je genauer man hinguckt, ja, umso schwieriger wird das. Also einen dicken Vorteil, den ich sehe an diesem Thema SOA und gerade auf der Basis von Web Services, ist der, dass wir nun zumindest auf der technischen Ebene auf offenen Standards aufsetzen. Ja, dass wir uns zumindest darauf einigen, dass sozusagen der entsprechende Datenaustausch auf Basis von XML, auf Basis von SOAP funktioniert. Also zumindest das technische Konvertierungsproblem zwischen verschiedenen Standards haben wir nicht mehr. Damit ist schon ein Teil gelöst. Aber natürlich ist es nur bestenfalls die halbe Miete. Das Konvertierungsproblem auf der inhaltlichen Ebene bleibt. Ne? Ja.
Ja, das wollte ich ja gerade fragen, an diese semantische Ebene,
ja,
die das Problem da.
Ja.
Ja. Eben diese Austauschbarkeit,
ja,
der Service zu gewährleisten, jetzt ein Tag sind. Ich stelle mir das so vor, dass der Service ein Tag sind. Jetzt einen anderen Service fragt, wie ist es bei euch im Unternehmen? Ja, mit der Datenbank, was habt ihr für einen und so? Oder dass er das gar nicht fragt, dass er einfach diesen Service fragt, gib mir jetzt die Daten, die ich brauche. Und der Service, der weiß jetzt, okay, ich bin in dem Unternehmen, ich habe die Datenbank, ich muss die Abfrage so und so machen. Dass man das vielleicht auf der Schiene in den Griff kriegt, irgendwie.
Das ist die Idee ist ganz hervorragend, weil wir haben das auch schon mal probiert und gemacht. Ja. Und zwar im Rahmen, sowas Ähnliches zumindest im Rahmen von unserem Exact-Projekt. Also wer Lust und Laune hat, kann mal gehen auf www.x-act.org. Ja. Was wir dort gemacht haben, ist, wir haben einen Webservice entwickelt. Das hat der Erik Wüstner damals gemacht, der auch promoviert hat über dieses Thema. Und das war nun ein Webservice, der folgende Funktionalität bereitgestellt hat oder folgenden Service bereitgestellt hat. Die Idee war, dass er eine Konvertierung vornimmt zwischen verschiedenen XML-Dokumenten. Also wenn Sie nun etwa, sagen wir mal, an Ihren Nachbarn ein XML-Dokument verschicken wollen und in diesem XML-Dokument sind die Daten einer Rechnung drin. Und sagen wir mal, Sie beide verwenden unterschiedliche Rechnungsinhalte oder Formate. Also beispielsweise bei Ihnen ist die Rechnungsnummer das erste Element und bei Ihnen ist die Rechnungsnummer das vierte Element, sagen wir mal. Und dann war dieser Service eben in der Lage, solche Konvertierungen vorzunehmen unter Zuhilfenahme des Benutzers. Ja. Also dann wurden dann praktisch, damit Sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen können, links wurde Ihr Rechnungsformat angezeigt in einem Fenster, in dem anderen Fenster rechts wurde Ihr Rechnungsformat angezeigt. Und der Benutzer musste dann also so praktisch per Mausklick von Ihrem linken, wo es an erster Stelle steht, praktisch so eine Linie ziehen zu Ihrem vierten. Und dann wurde ein XSLT-Dokument erstellt, das diese Konvertierung durchführt. Und verschiedenste Konvertierungen waren da möglich, also etwa Konvertierung von einem Deutschen in ein amerikanisches Datum und solche Sachen. Ja. Aber es war immer notwendig, dass da irgendein Mensch sitzt, ja, der ein Verständnis für beide Dokumente hat und sozusagen das dann ja, in einer gewissen Weise eingegriffen hat. Und solche Probleme wie da steht dann irgendwie Revenue und da steht dann Umsatzerlös und das haben wir also nicht annähernd in den Griff bekommen. Ne? Das ist aber genau in die Richtung geht. Und wenn Sie das heute, wenn Sie dieses Thema heute verstanden haben, dann haben Sie schon also eine der Grundproblematiken der Anwendung von SOA kapiert, ja, und dass es nicht so einfach ist, dann entsprechend Services von verschiedensten Herstellern zusammenzuschrauben. Denn wenn Sie eine reine SAP-Umgebung haben und Sie haben jetzt einen Service, der irgendwelche Cashflows meinetwegen berechnet oder Eigenkapitalrentabilitäten, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, der weiß natürlich genau, wenn Sie in der SAP-Welt sind, hat er schon, ist schon so vorkonfiguriert, dass er weiß, an welche Stellen der unternehmensweiten Datenbank, also in welchem Attribut, nun die entsprechenden Input-Daten drinstehen, die er entsprechend hervorzaubern muss. Ja, wenn Sie jetzt irgendeinen anderen Service von einem anderen Anbieter da reinklinken, müssen Sie da aktiv einsteigen in diese Thematik. Ne? Also das ist insofern nicht annähernd so einfach, wie das so auf den ersten Blick klingt. So, schauen wir uns jetzt mal so ein paar betriebswirtschaftliche Überlegungen hierzu an. Und wir betrachten zwei Perspektiven. Zum einen die Anwenderperspektive und zum anderen die Anbieterperspektive. Fangen wir mal an hier mit der Anwenderperspektive. Potenzielle Vorteile, so müssen wir das hier nennen. Ja. Potenzielle Vorteile sind es. Nutzenpotenzial, ja, fast schon zu stark. Steigerung der Flexibilität. Ne? Wir können schneller unsere Geschäftsprozesse anpassen. Das ist ein Versprechen der Hersteller. Das ist ein Versprechen der Hersteller. So müssen wir das kritisch betrachten. Es ist ein Versprechen auch der Marktforschungsinstitute. Ne? Auch die spielen mit in dem Spiel. Und es ist ein Versprechen der Unternehmensberatungsgesellschaften. Alle diese drei genannten Gruppen haben Interesse dran, ja, dass die Anbieter da ein irres Potenzial vermuten. Ja. Und ich sage es mal relativ hart, mehr ist es im Moment auch nicht. Aber die ganze Welt spricht davon, das ist schon ein ganz spannendes Thema und selbst die Bundeskanzlerin hat es bei der CeBIT 2007, hat eine SOA-Taskforce einberufen. Ja, mit Unterstützung von auf jeden Fall dem Herrn Streibig, Vorstandsvorsitzenden der Software AG hier in Darmstadt, der natürlich auch ein ganz großes Interesse dran hat, ne, weil die Software AG nennt es jetzt zum Teil auch die SOA Company, ne, also ein Softwarehaus, das sich dieses Thema ganz heftig auf die Fahne geschrieben hat. Ne. Und die natürlich massives Interesse haben, dass diese Technologie entsprechend gepusht wird. Und es ist natürlich auch ein tolles Wort, serviceorientierte Architektur. Ja. Da kann eben auch jeder, der vielleicht auch nicht in diesem Thema so dick drin ist, wie unsere Bundeskanzlerin, kann sie ja gar nicht sein, ja, hört, okay, das sind Services, die bedienen dann die Clients, ja, genau wie sie in einem Unternehmen dann die Kunden entsprechend gut bedienen wollen. Das klingt ja auch erstmal, die hat ja auch gar keine Zeit, sich da im Detail mit zu beschäftigen, ist ja völlig klar. Ne. Das soll jetzt gar nicht negativ rüberkommen. Ja. Ist einfach ein cooles Wort in der Richtung, ja, das sich unheimlich gut vermarkten lässt. Ne, das darf man da auch nicht außer Acht lassen. Ja. Kostenreduktion bei der Entwicklung und Wartung von IT-Systemen. Dahinter steckt im Grunde genommen die Idee, dass man einen Service eben nur einmal entwickelt, einen Service zur Berechnung des Cashflows etwa, und diesen Service dann in verschiedensten Anwendungen rein integrieren kann. Das ist das, was hier im Grunde genommen an Kosteneinsparungen realisiert werden kann. eventuell kann. Ne? Ich meine, die muss man natürlich auch hier insofern kritisch betrachten, als das Konzept der Wiederverwendbarkeit natürlich nicht von der serviceorientierten Architektur erfunden worden ist, sondern sozusagen diese Anforderung aus dem Software Engineering mehrere Jahrzehnte auf jeden Fall alt ist. Ne? Vereinfachung der Integration. Die Idee, dass man auf diese Weise eben verschiedenste Anwendungen leichter miteinander integrieren kann, durch diese offenen Web-Service-Standards und hier auch mit dem Konzept, sogenannte Wrapper hier, das von der Software AG relativ stark verfolgt wird, dieses Konzept. Dahinter steht nun die folgende Idee, man versucht alles serviceorientiert zu machen mit den entsprechenden Web-Service-Standards und irgendwo haben sie sozusagen ein uraltes IBM-System am Laufen. Dass man dieses IBM-System sozusagen einkapselt, ja, und es dann wie einen Service betrachtet, ja, dass man entsprechend diesem eingekapselten Teil, ja, die entsprechenden Input-Parameter übersendet, durchaus mit diesen offenen Standards wie SOAP. Ja. Dieses alte System brummt wie immer weiter vor sich hin, ja, tut irgendwas, keiner weiß genau was, aber kommt dann irgendwann mit irgendwelchen Output-Parametern und dass man so diese alten Anwendungen in diese serviceorientierte Architektur einbinden kann. Das ist also so das Geschäftskonzept der neuen Software AG, wie sie sich selbst an dieser Stelle nennen, ja, dass sie dort eben zu einer möglichst vollständigen serviceorientierten Architektur kommen können. Die Idee ist auch, dass man so die zwischenbetriebliche Integration erleichtern kann zwischen einem Hersteller und seinen Zulieferern oder seinen Handelspartnern. Best-of-breed-Ansätze grundsätzlich und prinzipiell denkbar. Ja, Probleme. Ja, Problem ist im Moment, dass es kaum Referenzimplementierungen gibt. Ja, kaum Referenzimplementierungen gibt. Und daraus führt dann letztendlich auch, dass wir wenig Erfahrungen haben und wir auf diese Weise auch schlecht sagen können, okay, war das denn erfolgreich? Sind denn diese Versprechungen wie höhere Flexibilität, wenn wir die Geschäftsprozesse etwa bei einer Unternehmensübernahme anpassen wollen, tritt das denn eigentlich alles ein? Daher Unsicherheit in Bezug auf Leistungsfähigkeit der neuen Technologie, Projektdauer und Kosten. Und die Frage bleibt im Raum, hält das denn, was die Anbieter, Beratungsunternehmen oder eben auch die entsprechenden Marketinginstitute uns versprechen? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man aus Anwendersicht hier an und für sich eine ganz normale Investitionsbetrachtung machen müsste. Es ist letztendlich eine sehr, sehr hohe Investition. Ja, alles, das ganze Unternehmen auf eine Serviceorientierung umzustellen, ist richtig teuer. Ja, und man sollte einfach versuchen, es als eine Investition zu betrachten, die sich irgendwie betriebswirtschaftlich rechnen muss. Das ist eine These. Eine Gegenthese wäre die, dass man sozusagen in dem Sinne, dass man als eine Innovationsführerschaft einnehmen möchte, ja, dass man aus dem Grund herein in diese Technologie als Anbieter rein investiert. Ja, und klar, wenn man sozusagen wenn man als Leitgedanken diesen Innovationsweg fährt, ja, sagt, also ich möchte einfach mit dieser innovativen Technologie arbeiten, weil das eben Teil unserer Unternehmensphilosophie ist. In dem Moment würde ich sofort sagen, okay, da brauchen wir gar nicht anzufangen, mit Kapitalwertmethoden und sowas zu rechnen, weil dann haben wir eine ganz andere Zielsetzung. Ne?
Bitte. Ich frage jetzt eher Interesse halber, ja. Wenn so ein relativ junges Konzept ist, sind Ihnen denn Beispiele bekannt, wo Unternehmen von vornherein auf die Architektur gesetzt haben, weil ja mit Sicherheit der Aufbau dieser Architektur von Grund auf billiger ist, als wenn man eine Umstellung durchführt. Gibt es sowas oder ist das Konzept dafür zu jung?
Das Konzept ist meines Erachtens nach zu jung und zweitens gilt es, was bei den meisten neuen innovativen IT-Themen gilt, es wird zunächst von den Großen aufgegriffen und die Großen, die existieren eben schon meistens ein paar Jährchen. Ne? Insofern sind es die großen Unternehmen auch, die sich für diese neue Technologie sehr stark interessieren und dort auch zum Teil rein investieren. Aber es ist schon an verschiedensten Stellen, also sage ich mal, ein gewisses vorsichtiger werden, der Anbieter auch zu registrieren. Also wenn Sie beispielsweise vor gut einem Jahr mit der SAP gesprochen haben über das Thema Serviceorientierung, da haben sie Ihnen vor einem Jahr noch gesagt, in einem Jahr, also jetzt, haben wir ein Produkt, das ESA heißt, Enterprise Service Architecture. Und mittlerweile haben sie das Kind ein bisschen umgetauft in SOA by Evolution, nennt sich das. Also Serviceorientierung by Evolution. Was also positiv formuliert heißt, dass der Anwender durch den SAP-Kauf schrittweise in diese Serviceorientierung überführt wird. Negativ formuliert könnte man auch sagen, es passiert nicht viel. Ja, das ist aus Herstellersicht immer dann so eine Formulierung, um dann dem Anwender zu sagen, ja klar, du Anwender hast natürlich SOA, also du bist sozusagen in der Technologie durchaus vorne dabei. Ne? Aber letztendlich hat sich nicht viel geändert. Also die SAP unterscheidet zurzeit zwischen SOA by Evolution, das ist das, was ich gerade sagte, und auch SOA by Design. SOA by Design wäre dann überraschenderweise dann das Konzept, was dann stärker für die kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Anwendung gelangen soll, aber nicht in dem Sinne, dass sich jetzt jedes kleine und mittelständische Unternehmen sozusagen die eigene serviceorientierte Umgebung zusammen konfiguriert, sondern eher im Sinne einer internen Anwendung dieses Softwareentwicklungsprinzips. Ja. Also man merkt da schon, dass da in einer gewissen Weise auch von den Anbietern jetzt etwas auf die Bremse gedrückt wird. Ja. Kennen Sie die Folien, die jetzt schon kommen? Es geht nämlich ganz genau, geht nämlich genau in die Richtung. Das war so eine der abschließenden Fragen, die ich hier heute diskutieren wollte. Sehr gut. Kommen wir in 2-3 Folien, kommen wir dahin. Also, und das ist ja übrigens auch, das würde ich am Rande, können wir auch nochmal ganz kurz hier zumindest berühren, diese Thematik. Die Frage der Wettbewerbsvorteile durch IT aus Anwendersicht. Ja. Also wenn Sie so in die auch in die Wirtschaftsinformatik-Literatur reinschauen, finden Sie sehr, sehr oft den Satz IT als Wettbewerbsfaktor. Ne. IT ist der Wettbewerbsfaktor für Ihr Unternehmen. Da müssen Sie rein investieren, Sie müssen innovativ sein und dann sind Sie sozusagen Ihrem Wettbewerb in welcher Hinsicht auch immer überlegen. Das war lange Zeit eine Sicht auf die Welt. Diese Sicht ist aber meines Erachtens nach nicht ganz unproblematisch. Und es war vor drei Jahren ungefähr, dass Nicholas Carr heißt der Mensch. Das ist ein US-amerikanischer Journalist. Der hat ein Paper geschrieben mit dem Titel It Doesn't Matter. Und it groß geschrieben, also IT doesn't matter. Das war natürlich ein sehr plakativer Überschrift erstmal. Er hat es aber auch gar nicht so gemeint in dem Sinne, dass es nicht in dem Sinne doesn't matter at all, sondern er hat gesagt, es ist nicht wettbewerbsrelevant für die Unternehmen. In dem Sinne, dass er gesagt hat, gut, alle nutzen SAP beispielsweise. Natürlich brauchen wir IT-Unterstützung, um unsere Geschäftsprozesse am Laufen zu halten, ja. Aber es ist im Wettbewerb nicht das Differenzierungsmerkmal. Und er hat empfohlen, für die Anwender sozusagen eher Follower zu sein, als Leader zu sein. Also eher sozusagen, jetzt nehmen wir mal, das Beispiel ist aus der Luft gegriffen, ja, es ist wirklich so, aber nehmen wir mal Beispiel BMW und Daimler, ja, da würde er würde beim Thema Serviceorientierung dann sicherlich BMW empfehlen, den Ball erstmal flach zu halten und sich erstmal sozusagen bei Daimler anzuschauen, was da passiert, oder die sich auch durchaus mal eine blutige Nase holen zu lassen in dem Projekt und wenn die Technologie dann entsprechend etabliert ist, dann nachzuziehen. Es tut einem als Wirtschaftsinformatiker ja fast weh, das zu sagen, aber es ist ja einfach so, dass IT nicht die Kernkompetenz von BMW ist. Und dann stellt sich die Frage, warum dann ausgerechnet BMW in so einem Bereich denn eigentlich innovieren sollte. Ne? Sozusagen die Innovation der IT jetzt aus Sicht der Anwender oder der Wettbewerbsvorteil aus Sicht des Anwenders durch IT, der kann sich an und für sich nur direkt an der Kundenschnittstelle wirklich bemerkbar machen, dass man da irgendwelche speziellen Services anbietet. So dieser ganze Backoffice-Bereich, den es so gibt, ne? Sich da ernsthafte Wettbewerbsvorteile zu versprechen, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie können sich natürlich vorstellen, nachdem der Nicolas Carr diesen Artikel veröffentlicht hat, ist er bekannt wie ein bunter Hund geworden dadurch. Das hat er im Harvard Business Review, ist das Ding erschienen. Einen Monat, oder ich weiß nicht, wie oft die rauskommt, also in der nächsten Ausgabe waren 127 plus x Kommentare von CIOs von US-amerikanischen Firmen da drin, ja, die alle auf ihn eingeschimpft haben. Natürlich, ja klar, ein CIO hat an allem Interesse, das hatten wir schon mal hier besprochen in der Veranstaltung, hat an allem Interesse, ja nur nicht daran, als reiner Kostendrücker dazustehen. Aber so richtig viel tolle Argumente haben sie nicht vorgebracht. Also es ist auch das sozusagen aus Anwendersicht, sollte man das betriebswirtschaftlich nüchtern kalkulieren. Und insofern ist dieses, was ich über SOA by Evolution gesagt habe, ja, für den Anwender vielleicht nicht das Allerdümmste. Ja. Er merkt nicht viel von dem Übergang, es wird auch nur so viel passieren, aber wahrscheinlich ist das für ihn gar keine so schlechte Lage. So, kommen wir zum Anbietern und das geht so schon in die Richtung, was Sie hier genannt hatten. Grundsätzlich bietet das SOA-Paradigma für die Anbieter natürlich hier auch eine schöne Chance, ne? Nämlich so eine arbeitsteilige Entwicklung, ein Outsourcing der Entwicklung einzelner Services. Ja? Also in dem Sinne, dass eine stärkere Kooperation zwischen etwa so einem großen Softwareanbieter anfällt und kleineren Softwarezulieferern. Ja? Wenn man sich das mal anschaut, aus Sicht von so einem Anbieter hätte er hier sowohl einmalige Kosten für den Aufbau einer solchen serviceorientierten Entwicklung zu tragen, die Orga-Struktur ist anzupassen. Es wäre so ein Service-Repository anzulegen. Also die Software AG bietet hier beispielsweise auch so ein Produkt an, womit man so ein Service-Repository aufbauen kann. Und wir haben Kosten für die Umstellung bestehender Produkte auf das SOA-Konzept. Wir haben projektbezogene Kosteneinsparungen, etwa durch die Wiederverwendung existierender Services, mögliche kürzere Produktentwicklungszeiten, Reduktion von Fehlerbehebungskosten vielleicht auch entsprechende Kapazitätserweiterungen. Und jetzt sind hier solche neuen Modelle möglich, wie es der Kommilitone hier schon angesprochen hat. So eine Grundidee ist die, die interessanterweise auch die SAP propagiert. Dass man sagt, okay, wir haben hier so einen Endanbieter, wohlgemerkt Anbieter, der die Produkte anbietet. Und nun kann es nun möglich sein, dass dieses Endprodukt, das er anbietet, eben auf der Basis verschiedener Services entsteht. Diese Services müssen aber nicht zwingend sozusagen alle von diesem Anbieter entwickelt werden, ja, sondern Hier, wie es in dem Bild dargestellt ist, können wir uns vorstellen, dass der Service A von dem Zulieferer 1 und der Service D von dem Zulieferer 2 entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Das ist etwa sinnvoll, wenn wir uns jetzt als Beispiel die SAP-Welt anschauen würden, ist etwa sinnvoll, wenn wir dran an irgendwelche Nischen-Fragestellungen und Funktionen denken. Also ein Beispiel, das mir ein SAP-Mitarbeiter genannt hat, war das Thema, irgendwie gibt es spezielle Regelungen für die Agrarindustrie, irgendwelche EU-Regelungen zur Abrechnung von Milchcents oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, wollen wir natürlich auch nicht reinsteigen in dieses Thema. Ist entsprechend auch für relativ wenige Kunden relevant, die Geschichte. Ne? Also sagt die SAP, okay, vielleicht will ich jetzt das gar nicht selbst entwickeln, sondern das überlasse ich eben einem speziellen kleinen Softwarehaus, der das nichts anderes macht, als sich um diese Fragestellung zu kümmern. Und die Idee ist dann, dass man eben solche entsprechenden Nischenanbieter dort dann reinpackt in das eigene System und das dann an den Kunden verkauft. Das ist so ein potenzieller Vorteil, den man sich anbieterseitig nun von der Etablierung von solchen serviceorientierten Architekturen erhoffen kann. Und den halte ich auch für absolut nicht unrealistisch. Unrealistischer halte ich, und da kommen wir jetzt genau in die Richtung, was der Kommilitone vorhin schon gesagt hat, das Szenario, dass tatsächlich so ein Anbieter wie die SAP auch zu so einem Service-Integrator wird, der eben auch Services von Wettbewerbern, von großen, ernstzunehmenden Wettbewerbern wie Oracle, wie IBM beispielsweise einklingt. Ja. Warum ist das Szenario unwahrscheinlich? Ja, weil sie im Grunde, ja. Hm.
Mhm. Da weiß man ja nicht, wie viel Service kauft ihr jetzt bei mir. Ne? Also das weiß man nicht. Die Strategie ist immer eigentlich, dass man Unternehmen möglichst alles gleich verkauft und die ganze Lösung von einem haben und dann auch von einem abhängig sind.
Ja.
Und das ist ja genau
der
Spruch.
Ja, ja. Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob ihr auch sowas wie aus kleineren Unternehmen braucht man eigentlich eine Lizenz oder ich meine, es gibt doch. Oder SAP verkauft ja Lizenzen oder sowas, was die anderen Anbieter die Software extra für SAP Software entwickeln. Dadurch kriegen wir dann auch wieder Lizenzgebühren von den neuen Unternehmen, die dann, sag ich mal, die SAP Software entwickeln.
Das ist nicht mehr so, ich weiß nicht mehr. Also der Status quo im Moment, ja, da müssen wir auch mal böse unterscheiden zwischen dem, was wirklich stattfindet und dem, was vielleicht mal angedacht ist, also der, dass im Moment noch diese kleineren Softwareunternehmen, die vielleicht solche Nischenlösungen anbieten, direkt vom Kunden, direkt an den Kunden fakturieren. Ja, also noch sind das sozusagen getrennte Wege. Es wird aber angedacht, dass das zukünftig mal anders werden könnte.
Ja.
Ja.
Der Vorteil geht natürlich auch verloren.
Richtig. Also das ist genau, denke ich, auch mal der große Punkt. Also SAP hat im Vergleich zu dem Wettbewerb den riesigen Vorteil, dass sie ihren Kunden schon Netzeffekte anbieten können. Und das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil. Die SAP, würde ich, wenn ich das mal so neutral einschätze, hat gegenüber ihren Wettbewerbern auch einen weiteren riesengroßen Vorteil, nämlich, dass sie dem Kunden ein integriertes System anbietet. Also das sagen Ihnen auch einige SAP-Mitarbeiter, vielleicht nicht offiziell, aber hinter vorgehaltener Hand, dass in vielen Bereichen, etwa Customer Relationship Management, die Konkurrenz Siebel, Oracle eigentlich bessere Produkte herstellt. Aber es gilt genauso, dass der große Vorteil der SAP darin liegt, dass sie ein integriertes System anbieten. Also wenn man das nochmal so in der Sprache des Standardisierungsproblems formulieren würde, können wir durch eine flächendeckende SAP-Einführung viel Informationskosten an den Kanten sparen, weil die Prozesse und Funktionalitäten eben gut integriert sind. Aber mit dem Basisnutzen an der einen oder anderen Stelle müssen wir eben entsprechende Abstriche in Kauf nehmen. Wenn Sie jetzt anfangen würden, Ihre eigene Architektur so offen zu gestalten, ja, dass Sie verschiedene andere Anbieter da problemlos einklinken könnten, würden Sie genau Ihren Wettbewerbsvorteil verspielen. Interessanterweise wirbt die SAP dennoch auf Konferenzen mit der Idee vom Business Web und von Service Markets, wo der Kunde sich dann angeblich sozusagen by demand, also je nachdem, wenn er es mal braucht, entsprechende Services von verschiedensten Anbietern dynamisch in die eigene Anwendung integrieren lassen könnte. Ja, also sie werben offensiv damit sogar, ne, obwohl es kann nicht deren wirkliches Ziel sein. Ja.
Gut, es könnte ja für einen Anbieter wie SAP auch in Bezug auf die Wettbewerbsvorteile dann interessant sein, wenn man diese serviceorientierte Architektur ist immer nur im eigenen Produktportfolio umsetzt, aber sich nach außen abkappt, also dass man eben entsprechende Standards sich offenlegt und dass man halt die Möglichkeit bietet, der Kunde kann jetzt möglichst gut aus vielen Features gehen, gibt es ja heute auch schon, dass man bestimmte Komponenten nachladen kann,
ja,
halt das Produktportfolio so auszuschöpfen, wie es den eigenen Bedürfnissen
entspricht, ja,
und nicht
ja
zu viel Geld für Sachen ausgeben muss, die man vielleicht gar nicht haben
kann. Ja, ja.
Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass es dem eigenen Wettbewerbsvorteil ein bisschen zugute kommt, aber gleichzeitig will man mit Sicherheit einen Teufel tun und jetzt die Kunden dazu einladen, dann nehmen sie halt die CRM-Software von Oracle, die ist ja viel toller.
Ja, ja, richtig. Genau, ja, genau. Wenn wir uns das Bild hier unten auch noch mal anschauen, da sehen wir hier aber noch vielleicht eine andere Möglichkeit, eine andere Chance. Es besteht nämlich auch die Möglichkeit, dass nun andere Anbieter kommen, die dann letztendlich für den Kunden diese Rolle des Integrators übernehmen. Also nicht, wie es jetzt hier dargestellt ist, einen Service D einkaufen und einen Service B und C selbst herstellen, sondern die mehr oder weniger als reine Integratoren auftreten. Und das ist so die Idee, die IBM im Moment etwas verfolgt. Ja, da werden wir übrigens in 2 Wochen einen Gastvortrag von dem Jürgen Henn hier haben, der ist ist Partner bei IBM Consulting, der uns darüber auch einiges erzählen wird, ne? Also praktisch ein Integrator, der nichts anderes macht, als sozusagen für einen Kunden dann Services verschiedener Anbieter entsprechend zu einer Lösung zusammenzustellen. Und da ist die IBM, denke ich mal, aber wie gesagt, da werden wir von dem Jürgen Henn noch einiges hören, gar nicht so schlecht dafür in der Lage. Was wird denn dafür sprechen, dass die IBM ganz gut in der Lage wäre, so ein Geschäftsmodell durchzusetzen, dass die also selbst ein Integrator sind? Warum würde es gerade zu IBM gut passen? Okay, das ist ein Riesenhaus, ja, und hat auch entsprechende Kapazitäten, aber die sind wirklich grandios dafür geeignet. Ja, wurde Legacy-Systeme genannt, ja. Ja.
Ich denke, dass vor allem an diesen Service-Schnittstellen viel spezifisches Wissen notwendig ist, was sich für einen großen Konzern wie IBM möglicherweise nicht lohnt, es zu erwerben. Es kann branchenabhängig sein.
Ja.
Es kann also sein, dass man da Wissen aus spezifischen bestimmten Branchen braucht, was man jetzt aber im internationalen Markt wenig gebrauchen kann. Nehmen wir mal zum Beispiel deutsche Rechtsprechung, was die Buchführung angeht. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass man bei der Zusammenstellung des Services eben bei der Implementierung der Schnittstellen jetzt Wissen braucht, was gut für Deutschland und große Unternehmen vielleicht noch notwendig ist. Jetzt nehmen wir mal kleinere Länder, wo man vielleicht auch von IBM-Sicht aus aktiv werden möchte, aber es sich nicht lohnt, jetzt sich da nochmal das Wissen anzueignen, nochmal Leute einzustellen, das sind ja alles Kosten, die ohne anfallen.
Ja.
Ich muss mich fragen, ob ich dann überhaupt auf internationaler Ebene da das Produkt basteln kann, was die Leute haben wollen. Da gehe ich dann lieber dazu über und biete Bausteine an und sage, okay, ihr braucht jetzt noch jemanden, einen lokalen Zulieferer, der setzt diese Bausteine zusammen, kriegt entsprechende Doku von mir.
Alles gut überlegte Punkte, aber es gibt noch so einen, noch ein ganz einfaches Argument, und das ist sogar relativ knallig. Und das ist halbe Meldung? Das ist einfach das, IBM ist der größte Outsourcing-Anbieter der Welt. Ja, die Kunden haben schon große Teile ihrer IT an die IBM ausgelagert. Und da bietet sich das für so einen Anbieter natürlich grandios an, zu sagen, okay, jetzt ist schon die ganze Infrastruktur bei uns und jetzt integrieren wir euch mit WebSphere noch entsprechend die Services. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die IBM in dem Geschäft in der nächsten Zeit, sagen wir mal, einen relativ großen Marktanteil abschöpfen wird. Das wäre so mein Gefühl. Gut, dann für heute danke ich Ihnen ganz herzlich und dann sehen wir uns am nächsten Donnerstag hier wieder.